Das Evangelium auf dem heutigen 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest lesen wir im Johannesevangelium. Und dort wird uns im 2. Kapitel von Vers 13 ab berichtet. Und das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um. Und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Und da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Amen. An Christus kommt keiner vorbei. Liebe Gemeinde, so schrieben die Augsburger Galeristen und baten zeitgenössische Künstler um ihr Christusbild. Das Ergebnis war kürzlich im Hohen Turm der Bischofsstadt zu besichtigen. Hans Goppelt aus Stuttgart zeigte auf seinem Votivbild Christus und die Krücke. Wie weggeworfen, übrig gelassen, unbenützt, liegt diese Metallstütze auf der Straße. Wo der Heiland seine Hände erhebt, werden Glieder wieder heil und stark. Oder Hans Kalkmann aus Bodenburg zeigte mit seinem Blechkreuz Christus und die Saat. Das mit Erde aufgefüllte Kruzifixus ließ die hineingestreuten Samenkörner aufgehen. Wo der Geist ist, wo bläst und treibt, da blüht der Weizen. Oder Gerd Tagwerger aus Leinfelden-Echterdingen zeigte mit einer Bronzeplastik Christus und der Mensch. Wie ein Querbalken hat er einen kaputten geschultert. Wo der Gekreuzigte unter die Menschen tritt, da trägt er den Menschen wie sein Kreuz. Oder Emil Scheibe aus München zeigte Christus und die Stadt. Oder Ursula Stock aus Gücklingen zeigte Christus und die Dorne. Oder Hans Schreiner von hier zeigte Christus und die Rose. Was hätten wir gezeigt? Zwar sind wir um keinen Beitrag gebeten worden, weil vielleicht unsere künstlerische Begabung allenfalls Mittelmaß ist. Aber angenommen, wir wären über Leistungskurs Kunst am Gymnasium bis ein paar Semester an der Kunsthochschule auf dem Killesberg vorgedrungen und hätten zum Kreis der Angefragten gehört. Was hätten denn wir gezeigt? Vielleicht Christus und die Taube. Wenn der Wehrlose zwischen die Fronten tritt, kehrt Friede ein. Oder Christus und die Waage. Wo der Weltenrichter die Lasten auf die Waagschale legt, da wird endlich Gerechtigkeit sein. Oder Christus und das Herz, wo der Meister die Sünderin nicht mehr verdammt, da wird endlich die Liebe siegen. Auf das, liebe Freunde, was dieser Johannes zeigt, wäre keiner von uns gekommen. Auf das, was dieser Apostel präsentiert, wären wir gar nie gestoßen. Das Bild dieses Evangelisten ist anders als alle anderen Bilder. Jesus und die Geißel heißt sein Thema. Auch wenn wir lieber die Taube in seiner Hand sehen, er sieht die Geißel. Auch wenn wir lieber die Waagschale an seinen Finger kennten, er kennt die Geißel. Auch wenn wir lieber die Kinder auf den Armen malten, er malt die Geißel. Und mit seinem Bild Christus und die Geißel hat er das Thema nicht verfehlt. Gott führt immer wieder die Geißel gegen den Menschen. Sie muss nicht immer aus Stricken gedreht sein. In Ägypten hatte sie die Form von 10 Plagen. In der Wüste bestand sie aus lebendigen Schlangen. In Kanaan waren es schreckliche Kriege. Ob für uns heute die Geißel wie Aids aussieht oder wie Krebs oder gar wie ein Donnerwetter, das weiß ich nicht. Aber das weiß ich, dass Gott mit der Geißel nie peinigen, sondern immer nur reinigen will. Und wenn Sie das auch wissen, dass der Schlag, der Sie getroffen, der Schmerz, der Ihnen zugefügt wurde, die Belastung, die Sie zu tragen haben, wenn Sie wissen, dass jede Geißel nie ein Instrument der Peinigung, sondern immer nur ein Instrument der Reinigung ist, dann fängt schon einmal dieser Sonntag trotz allem gut an. Betrachten wir gemeinsam dieses johannäische Bild, sein Beitrag, Jesus und die Geißel. Zum einen Jesus vor der Geißel. Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Schon mit 12 Jahren ist er hinaufgezogen. Er wusste genau, wie dieser Zug aussieht. Da steht man vor der heiligen Stadt Jerusalem. Die Wallfahrer stimmen den Lobgesang an. Lasset uns hinaufziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren Jerusalems. Und dann steht man vor dem Vorhof der Heiden. An dieser Versammlungsstätte durften alle eintreten, auch die, die nicht zum auserwählten Geschlecht gehörten. Und dann steht man vor dem Vorhof der Juden. Nur Nachfahren der 12 Stämme Israels konnten sich hier versammeln. Und dann steht man vor dem Heiligen. Dieser rechteckige Bau birgt den Schaubrottisch, den 7-armigen Leuchter, den Brandopferaltar und das Allerheiligste mit der Bundeslade. Das wusste dieser Jesus. Aber diesmal steht er vor etwas ganz anderem. Er sieht nicht die Stühle der Wachen, die Bänke der Pilger, die Altäre der Priester, sondern nur die Tische der Wechsler und die Käfige der Makler und die Buden der Krämer. Er hört nicht das Beten der Männer und das Singen der Frauen und das Schreien der Kinder, sondern nur das Gebrüll der Tiere und das Gegurr der Tauben und das Geblök der Schafe. Er riecht nicht den Duft der Kerzen und das Blut der Tiere und all diese anderen Gerüche, sondern diesmal riecht er nur den Mist der Stiere und den Mief der Leiber und den Gestank eines ganzen Viehmarkts. Er steht vor einem bösen Kuhhandel, der diese Stätte wie eine Geißel entehrt. Jeder will auf seine Rechnung kommen. Ich gebe, was gibst du dafür? Jeder will den großen Reibach machen. Ich biete, was bietest du dafür? Jeder wollte den großen Gewinn einstreichen. Ich zahle, was zahlst du dafür? Do und des, ich gebe, damit du wieder geben kannst. Dieser altrömische Grundsatz, nach dem ging es jetzt. Das Warenhaus, das Gotteshaus, ist zum Warenhaus verkommen. Gewiss. Dieser Tempel ist am 10. August 70 nach Christus zerstört worden. Römische Legionäre legten alles in Schutt und Asche und auch daran denken wir alljährlich heute am 10. Sonntag nach Trinitatis. Aber jedes Gotteshaus, jede Versammlungsstätte, jede Kapelle, jeder Gemeinschaftssaal ist doch auch eine Stätte, wo Gottes Ehre wohnen will. Und immer, wenn dort gehandelt und verhandelt wird, dann ist höchste Gefahr im Verzug. Immer dann, wenn man hier etwas bringt, um etwas zu bekommen, etwas Besseres zu bekommen, dann läuten die Alarmglocken. Dieser fromme Kuhhandel ist eine schreckliche Verkehrung. ist nicht so. Wir kommen doch mit unseren Pfennigen der Anständigkeit. Und er gibt selbstverständlich dafür seine ganze Gerechtigkeit. Wir bieten unsere Groschen der Freundlichkeit und er bietet dafür selbstverständlich seine ganze Herrlichkeit. Wir kommen mit ein bisschen Ehrlichkeit und er zahlt uns selbstverständlich dafür seine ganze Ewigkeit. Mit unseren schäbigen Währungen, die bei Lichte besehen nicht einmal einen Pfifferling wert sind, wollen wir uns den Himmel und die ganze Seligkeit verdienen. Oder ist heute Morgen einer hier, der nichts von seiner schäbigen Krämerseele wüsste? Weil dem so ist, deshalb Jesus vor dieser Geißel und das andere, nämlich Jesus mit der Geißel. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Ein wohlbekanntes Bild. Hölzerne Tische werden umgestoßen, krachende Käfige fallen durcheinander. Erschreckte Makler raffen ihre Münzen zusammen. Geldhungrige Menschen verlassen mit ihrem Tingeltangel den Tempelplatz. Auf dem Hauptportal des Großmünsters in Zürich sieht man einen Händler, wie er über die Stufen hinab seinem Hühnchen nachjagt. Hilfe, mein Hühnchen! Während die Geißel über seinem Kopfe kreist, hat er nichts anderes im Kopf als sein armes Federvieh. Unsere Sorge um unseren Kleinkram ist immer größer als die Angst vor Gottes Gericht. Und dann, auf dem Viehmarkt kehrt wieder Friede ein. In den Vorhöfen kehrt die Stille zurück. Ein wohltuender Friede macht sich breit. Das Warenhaus ist wieder zum Vaterhaus geworden. Es wird nicht mehr gegeben, sondern genommen. Es wird nicht mehr geboten, sondern angeboten. Es wird nicht mehr bezahlt, sondern es wird nur noch geschenkt. So ist das. Im Vaterhaus wird nie bezahlt. Im Vaterhaus wird nur geschenkt. Das wissen am besten unsere Studenten. Bei der Wirtin bezahlen sie 200 Mark für ihre Bude. Kalt natürlich. Für Beleuchtung und Heizung wird extra kassiert. Und in der Mensa bezahlen sie 4 Mark für einen Bon. Vergleichsweise billig, aber für einen Studiker ein nettes Sümmchen. Und auf dem Bahnhof bezahlen sie 12 Mark für die Rückfahrt. 50% ermäßigt, aber doppelt so teuer wie zu Vaters Zeiten. Und am Wochenende und in den Semesterferien ist alles umsonst. Kost und Logis gratis. Beleuchtung und Heizung zum Nulltarif. Wagen und Benzin ohne Kilometergeld. Alles ist frei. Alles ist umsonst. Und alles ist mit Liebe gegeben. So ist das eben im Vaterhaus. Im Vaterhaus wird nicht bezahlt. Warum kommen wir mit unseren Pfennigen der guten Werke? Im Vaterhaus wird nicht bezahlt. Warum kommen wir mit unseren Groschen der frommen Gedanken? Im Vaterhaus wird nicht bezahlt. Warum kommen wir mit unseren Kreuzern der Opfer für mildtägliche Zwecke? Im Vaterhaus wird nicht bezahlt. Im Vaterhaus wird nur geschenkt. Zum Beispiel Stille für solche, die nach dem Stress dieser Woche eine Ruhe brauchen, weil die Nerven nicht mehr mitmachen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei stille vor ihm, alle Welt. Im Vaterhaus wird nur geschenkt. Zum Beispiel Vergebung für solche, die von Schuld zerfressen sind, weil eine Lebensbeziehung in die Brüche gegangen ist. Und wenn deine Schuld blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden. Im Vaterhaus wird nur geschenkt. Oder Geborgenheit für solche, die in tiefer Ratlosigkeit stecken und den nächsten Schritt nicht mehr wissen. Sorget nicht, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Es gibt nichts, was nicht hier bereitlege. Glaube, Friede, Freude, Friede, Geduld, Seine Lager sind randvoll Freundlichkeit, Gütigkeit, Sanftmut, Keuschheit. Es ist heute Morgen keiner hierher gekommen, der mit leeren Händen wieder nach Hause müsste. Nein, kein Sonderpreis, kein Schleuderpreis, kein Schnupperpreis. Im Vaterhaus wird nur geschenkt. Aber wer jetzt meint, diese einmalige Liebes- und Geschenkaktion Gottes verursache keine Kosten, der beachte doch bitte dieses johannäische Bild noch einmal. Und dann schaue er auf das, was Johannes unter dem Thema schreibt. Jesus unter der Geißel. Noch lassen sie den Tempelreiniger seine Geißel schwingen. Kein Makler fällt ihm in die Arme. Noch lassen sie diesen Saubermann seinen Dienst tun. Kein böser Händler stoppt seinen Alleingang. Noch lassen sie diesem Nazarener seinen Willen. Nicht einmal der Tempelkommandant steht auf und beendigt dieses kreditschädigende Tun. Aber ein ganz anderes Passafest wirft seine Schatten voraus. Das Blatt wird sich wenden. Das Blatt wird sich wenden. Die Passionsgeschichte beginnt. Pilatus verurteilt ihn. Kaiphas hat ihn vorher verhört. Und dann flechten römische Milizionäre wieder eine Geißel. Und dann brüllen sie, brech das Genick ab, brech die Knochen ab, brech das Kreuz ab. Und Jesus selbst hat es prophetisch vorausgesagt, brech diesen Tempel ab. Und auf Golgatha ist er endgültig zusammengebrochen. Jesus unter der Geißel. Das sind die Kosten, die Gott aufbringt. Das ist die Bezahlung, die er bezahlt. So hoch ist sein Preis. Und wenn Sie nachher Liebe mitnehmen oder Geborgenheit oder Zuversicht, dann erinnern Sie sich daran. So teuer für ihn. Für mich ist es umsonst. Sogar die Hoffnung über den Tod hinaus. Brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Die Juden haben es nicht verstanden und dachten an ihren Tempel, der in 46 Jahren nicht fertig geworden ist. Die Heiden haben es nicht verstanden und dachten an ihre Bauwerke, die in Jahrzehnten hochgezogen wurden. Die meisten Menschen haben es nicht verstanden und dachten an ihre Kräfte, die das nicht bewerkstelligen können. Aber die Osterzeugen, Maria und Maria Magdalena, Petrus und Johannes, Jakobus und Thomas und 500 andere Leute, denen ist doch ein Licht aufgegangen, dass nach diesen 3 Tagen Jesus auferstanden und dem Tode die Macht genommen hat. Er ist aufgefahren gen Himmel und er hat das Herrenhaus, jetzt dieses Herrenhaus eröffnet, dessen Vorhöfe voll sind mit der Fülle der Heiden, wo der Krämergeist endlich ausgefegt und nur noch der Heilige Geist sein wird und wo der Würgertod schlussendlich keinen Zutritt mehr hat. Alle Tische, an denen wir jetzt klagen und verzagen, an denen wir handeln und verhandeln, alle Tische sind umgestoßen und weggeworfen und es wird nur noch ein einziger Tisch sein, der Abendmahlstisch, an dem er seine Gemeinde aus allen Völkern versammeln wird und von der es gilt. Es wird sie nicht mehr hungern und dürsten. Es wird auf ihnen nicht mehr lasten, die Sonne, noch irgendeine Hitze. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Liebe Freunde, bis dahin schauen wir auf diesen Christus, der vor der Geißel steht, der mit der Geißel schlägt und der unter der Geißel leitet. Schauen wir auf diesen Christus, betend, lobend, dankend. Amen.